Gut, genau, Psalm 40, wie der Bernhard schon gesagt hat, ist heute die erste Hälfte. Wir machen. Aber ich möchte auch noch mal beten zuvor. Ja, Vater, ich bitte dich, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst, um klar und treu und verständlich das auszulegen, was du zu uns hier sprichst. Zu den Hörenden hier. Und ich bitte ja, dass du allen Hörenden da ihr offenes und weiches Herz gibst, um durch deine Worte gelehrt zu werden, korrigiert zu werden, begeistert zu werden. Ja, du wirkst durch deine Worte kraftvoll. Tu es bitte jetzt. Amen. Genau, also der Titel, haben wir schon da, genau. Titel ist Vertrauen, das zu eifrigem Gehorsam führt. Das letzte Lied, in ihm habe ich alles, was ich brauche, ist eh schon genau in diese Zielgerade hin. Ja, wir werden die ersten 11 Verse sind es vom Psalm 40, werde ich durchgehen, werde ich vorlesen dann und dann einfach Vers für Vers durchgehen und was dazu sagen. Kurzer Hintergrund aber zum Psalm noch. Der Psalm ist im Alten Testament zur Zeit Davids und ist vom David selbst geschrieben. Auf das andere geht er nachher ein. Okay, also nehmt die Bibel, Psalm 40. Ich lese aus der revidierten Elberfelder. Es geht schon. Psalm 40, dem Chorleiter, von David ein Psalm. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängen und den in Lüge Festgefahrenen. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden? Sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer, Entschuldigung. Ah, danke. Brand- und, Entschuldigung, soll ich mich vorverlernen? Da, nochmal 7. An Schlacht- und Speisopfern hast du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Rettung habe ich ausgesprochen. Deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Ja, soweit das Wort Gottes. Zu Anfang, ich frage mich, woran ihr gedacht habt, wenn ihr den Titel von der Predigt Vertrauen des, Vertrauen, das zu eifrigem Gehorsam führt. Also ich frage mich, an was denkt ihr zuerst, wenn ihr eifrigem Gehorsam hört? Gehorsam wird nicht immer als was Begehrenswertes angesehen, sondern ja, oft einmal als was Aufgezwungenes, mit Anstrengung und verbissene Zähne machen zu müssen. Andererseits aber lieben wir es, wenn unsere Kinder dann gerne gehorchen den Eltern. Also das wollen wir doch. Aber selbst unter den Erwachsenen bin ich mir trotzdem relativ sicher, dass wir doch alle auch diesen Gehorsam in der einen oder anderen zwischenmenschlichen Beziehung kennen, wo wir den Gehorsam gerne tun, dem anderen gegenüber. Ja, und du magst da an eine Person in deinem, kannst du an eine Person in deinem Leben denken, das kann jetzt eine Person in deiner Familie oder ein guter Freund oder Freundin sein, eine Person, die du schätzt, der du vertraust, weil sie bereits so viel Gutes getan hat. Und wahrscheinlich wirst du zustimmen, dass wenn so eine Person etwas von dir fordert, dass du dann gerne gehorchen wirst, aufgrund von dem Vertrauen und der Vertrauensbasis, die zwischen der Person und dir bereits besteht. Und das ist diese Art von Gehorsam, die wir da in dem Psalm anschauen wollen, anhand von David. Also erster Vers noch einmal, beziehungsweise Vers 2 und 3, lese ich noch einmal. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Also erster Punkt ist, glücklich ist, wer auf den Herrn vertraut. Glücklich ist, wer auf den Herrn vertraut. Der David fängt an, indem er uns seine Notlage und sein Bedrängnis da hier beschreibt. Er nennt es Grube des Verderbens, also Grube des Todes, könnte man sagen. Schlick und Schlamm, es trifft es einfach wirklich sehr krass. Und ja, es kommt rüber, er ist am Ende, er ist kurz vorm Ende, kurz vorm Tod. Und welche Notlage, was für eine Notlage ist es, in der er sich da befindet? Das schreibt er da jetzt nicht, aber zum Hineinversetzen einfach hier ein paar Begebenheiten aus dem Leben von David, das wir aus 1. Samuel lesen. In 1. Samuel lesen wir, dass der König Saul einen beständigen Hass gehabt hat auf David und auf einem ständigen Wahn war, den David zu töten. Wir lesen zum Beispiel im 1. Samuel 23, ich lese vor, es heißt: Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keila gekommen sei. Da dachte Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. An einer anderen Stelle im 1. Samuel heißt es sogar, dass Saul für immer Davids Feind wurde, beständig. Und deswegen dann kein Wunder, dass der David zum Jonathan, zu seinem besten Freund, dann einmal gesagt hat im 1. Samuel 20, waren seine Worte zu ihm, zum Jonathan: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Also das sagt, denke ich, schon alles, die Notlage einfach, die, in der der David da war. Und der David sagt, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Also beharrlich, dieses Sinn von ausdauernd und standhaft, er bleibt dabei. Und geharrt, also harren ist dieses Erwartung über einen Zeitraum hinaus, bis die Rettung kommt. Also es geht schon eine ganze Weile so. Es ist nicht gerade erst vor 5 Minuten passiert, es geht schon eine ganze Weile, dass er in dieser Notlage sich befindet. Und Gottes Antwort zu der Situation, zu seinem Schreien, ist zu mir geneigt. Mein Schreien gehört. Also man bekommt dieses Bild vom mächtigen Gott, der sein Ohr neigt zum David und auf sein Schreien hört. Aber nicht nur das, sondern er holt ihn auch heraus aus der Misere. Es ist nicht nur, dass er es wahrnimmt, sondern er rettet ihn heraus. Es heißt, meine Füße, Vers 3, meine Füße hat er auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Also das Gegenteil von Schlick und Schlamm. Seine Füße wanken nicht mehr, sondern sind jetzt fest. Er ist jetzt in Sicherheit gerettet. Und um auf die vorher genannten Begebenheiten von David und Saul einzugehen, wieder ein paar Auszüge aus der Bibel, wo David die Rettung erfuhr, die, auf die er sich hier vielleicht bezieht, wenn er sagt, er wurde gerettet davon. 1. Samuel 23 wieder lesen wir, wo es heißt, Saul suchte ihn, David, alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. 2. Samuel 7, später dann, heißt, und es geschah, als der König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsum Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Also solche Ruhe ist eingekehrt im Endeffekt für David. Ringsumher all seine Feinde aus dem Weg geräumt. Kein Wunder denn, dass der David wirklich sagt, meine Füße auf Felsen gestellt, festgemacht meine Schritte. Also er hat es erster Hand erfahren, diese Rettung. Und die offensichtliche Konsequenz von dem ist dann Vers 4. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Da könnte man eigentlich sagen, ja, ganz normal, oder? Weil der David hat erkannt, dass er in der Notlage war und versteht, dass Gott derjenige war, der ihm die Rettung gegeben hat. Und das kann den David daher nicht unbewegt lassen, jetzt Gott gegenüber dafür dankbar zu sein. Das ist eigentlich ganz nachvollziehbar. Und wir kennen das ja sicher von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich denke an eine Bekannte von mir, die Deva heißt sie, die war mal in einer Notlage, Geldnotlage, hat dringend Geld gebraucht, ein paar tausend Euro waren das. Und ihr Nachbar hat ihr einfach das Geld so geborgt. Ein Nachbar einfach, ein Freund, aber kein Nachbar. Und die Deva war halt hin und weg. Wie gibt's das? Du bist nur mein Nachbar, warum borgst du mir das Geld? Und da war sie so überwältigt davon, dass sie ab dem Zeitpunkt hat sie dann regelmäßig für den Freund von mir, den Bekannten da, gekocht, hat immer zu ihm gesagt, niemals werde ich das vergessen, was du für mich gemacht hast. Für immer wird mir das in Erinnerung bleiben, was du für mich gemacht hast. Wir sehen Zwischenmenschen, wir kennen das auch, wenn wir von Dankbarkeit erfüllt sind, dass wir da gar nicht anders können, als zu geben und das auszudrücken. Und wie viel mehr Grund hat David als die Deva? David geht es nicht um 5000 Euro, geht es um den Tod. Also von Tod gerettet. Nächsten Vers dann, zweite Hälfte von Vers 4 und 5, lies es. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen. Also nicht nur der David hat was davon, sondern auch andere. Andere profitieren davon, die Gottes Rettung an David gesehen und gehört haben. Und deswegen Gott jetzt fürchten und Gott vertrauen. Und die, die ihn fürchten und ihm vertrauen, werden, wie es Vers 5 sagt, glücklich geschätzt. Glücklich der Mann, der Gott seine Zuversicht macht. Und David legt also nahe den anderen, Gott ebenfalls ihre Zuversicht zu machen, so wie der David Gott seine Zuversicht gemacht hat. Weil, ja, Gott hat sich tatsächlich als vertrauenswürdig und wahrhaftig zu retten erwiesen. Und deswegen beim nächsten Vers noch einmal das mehr sogar betont. Also Vers 6 ist das dann. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden? Sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Hier sind nicht unbedingt jetzt die Wundertaten gemeint, die an David vollbracht worden sind, sondern an dem Volk Israel, weil er sagt ja, an uns vollbracht. Er spricht dafür Gruppe. Und ich habe mir gedacht, zur Veranschaulichung vielleicht davon, was der David hier sagt, könnten wir uns vorstellen, dass der David sich hinsetzt und die Anzahl der Wundertaten und guten Pläne Gottes abzuzählen. Und ich stelle mir das so vor, David setzt sich hin und sagt, passt, fangen wir an. Erstens, Gott hat Ägypten mit Plagen wie Heuschrecken, Fliegen, Hagel geschlagen und uns dabei immer verschont. Gott hat uns mit Feuersäule in der Wüste vorangegangen. Nächstes, Gott hat Felsen gespaltet in der Wüste, um uns daraus zum Trinken zu geben. Nächstes, Gott hat Brot in Form von Manna vom Himmel regnen lassen, um uns zu essen zu geben. Ein paar Stunden später. Gott hat Propheten Bileam dazu verwendet, um Israel nicht zu verfluchen, wie er wollte, sondern Israel sogar zu segnen. Feinde dazu verwendet, um uns eigentlich zu segnen. Und ihr seht schon, es geht einfach so weiter. Und er sagt irgendwann, ich kann es nicht zählen. Es ist einfach unzählbar, zu zahlreich, das alles abzuzählen zu können. Und man merkt da einfach, wie David das schätzt. David sagt im Vers 6, vielfach hast du, Herr, mein Gott. Also man merkt, wie persönlich das wird. Das ist nicht nur irgendwo da draußen ein Gott und ein Wesen und eine Sache, das ist persönlich. Mein Gott, du. Dreimal spricht er an. Du, Herr, mein Gott. Also persönliche, intime Art und Weise, wie er sich ihm ausdrückt und wie er das schätzt, was Gott für ihn doch für sein Volk getan hat. Und so sagt der David jetzt mit Verblüffung sozusagen, also in meinen Worten, Herr, deine vielfachen Wundertaten, deine guten Pläne, die du an uns erwiesen hast, ich könnte sie nicht aufzählen. Du bist so unvergleichbar, so beständig gut, so vertrauenswürdig. Alle Zeit. Und bevor wir jetzt zum nächsten Abschnitt kommen, möchte ich einmal zusammenfassen, was wir jetzt soweit gesagt haben. Also zusammenfassend, nach langem Schreien zu Gott hat der David erster Hand Gottes Rettung aus der Grube des Verderbens erfahren. Aber nicht nur das, sondern David ist nicht imstande, all die anderen Wundertaten aufzuzählen, die Gott an seinem Volk Israel erwiesen hat. Und das überwältigt David mit Freude, wie beständig gut Gott ist und wie vertrauenswürdig er ihm gegenüber ist. Das ist Punkt 1. Glücklich ist, wer auf den Herrn vertraut. Zweiter Punkt, Vertrauen, das zu eifrigem Gehorsam führt. Das ist jetzt der Titel von der Predigt. Also Vertrauen, das zu eifrigem Gehorsam führt. In Vers 7 lesen wir, Vers 7, an Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. David drückt da aus, dass ihm bewusst ist, dass es Gott nicht einfach nur um das sture Befolgen von Opferungsgeboten geht. Vielmehr geht es Gott um die Herzenshaltung, wie das gegeben wird. Und David will aufmerksam hinhören, was Gott Gefallen bereitet. Und deswegen dieser Ausdruck, Ohren hast du mir gegraben. Ohren gegraben zum Hinhören. Was willst du, Gott? Und Vers 8 dann, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Und mit Rolle des Buches bezieht sich der David, da denke ich, auf 5. Mose 17, werden wir gleich lesen, wo Gott durch den Mose 300 Jahre zuvor schon in der Wüste noch darüber spricht, dass Israel dann einmal, wenn sie im Land sind, im verheißenen Land, einen König nehmen darf. Und ich lese das vor, 5. Mose 17. Genau, 5. Mose 17, Vers 18. Da heißt es: Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, das ist dann der König, was dann eingesetzt werden soll, und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Also David liest also in seiner Abschrift vom Gesetz, die er gemacht hat, in seiner Bibel sozusagen, ich soll bis dorthin, was die Bibel war, und er findet in dem Text sich selber wieder. Also der Text spricht vom König, ja, wenn er dann auf dem Thron seines Königreiches sitzt, heißt es. Und in Vers 8, wie wir gelesen haben, sagt er, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Also David liest es und sagt, ha, das bin ich. Ich bin der König, von dem vor 300 Jahren geredet worden ist. Gott spricht von mir. Und dann die Anweisung, die David in 5. Mose findet, für sich als König, ist dann eben, wie wir gelesen haben, im Vers 19, alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Das sagt Gott zu David. König, das sollst du tun. Alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und sie zu tun. Und wie reagiert der David auf das jetzt, wenn er das gelesen hat? Das ist Vers 9, die Antwort. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Also im David, dem taugt es so richtig. Er sagt, jawohl, mein Herr, so gut, so vertrauenswürdig bist du zu mir, was du an mir und an mein Volk erwiesen hast, so vertrauenswürdig bist du zu mir. Und deswegen, dein Wohlgefallen zu tun, das will ich machen. Das taugt mir. Also die Wortwahl, allein meine Lust, sagt er, meine Lust. Also man hört seine Überzeugung und seine Begeisterung darin. Oder später, also die zweite Hälfte davon, dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Also ich denke mir, wenn man in das Herz von David reinschauen könnte, wie in seine Schatztruhe, sagen wir jetzt einmal, und wenn man schauen will, was ist drin in der Schatztruhe, und der vom Leine schauen, David, und man schaut halt rein in sein Herz, in seine Schatztruhe, was ist drinnen? Und man sieht drinnen, Gottes Gesetz, boah, das taugt ihm. Also, seinen Wohlgefallen zu tun, seinem Gesetz zu gehorchen, das ist, was er will. Das bereitet ihm Lust. Das taugt ihm. Ja, das ist der Höhepunkt von diesem Textabschnitt. Also Vertrauen, wie gesagt, da fängt es an. Vertrauen, aufgrund von dessen, was der David erfahren hat, die zahlreichen Wundertaten, die er nicht abzählen kann. Unvergleichbar ist sein Gott für ihn. Und das Vertrauen führt ihn zu eifrigem Gehorsam zu Gott gegenüber. Ja, Vertrauen, das zu eifrigem Gehorsam führt. In den letzten zwei Versen bezeugt David dann, dass seine Aussagen, die er jetzt gerade gemacht hat, nicht nur leere Worte sind, die ihm von den Lippen kommen, sondern dass er auch dementsprechend gelebt und gehandelt hat. Also wir haben das von Bernhard schon gehört früher, dass leere Worte tun nicht viel. Und der David, ja, Vers 10 und 11, das zeigt uns jetzt wirklich, dass das keine leeren Worte waren. Vers 10 und 11. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Rettung habe ich ausgesprochen. Deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Also vielleicht fällt euch auf dieses Wort verkünden. Wie das immer, ein paar Mal drückt er das Wort verkünden, aber immer ein bisschen anders aus. Er sagt, verkündet in großer Versammlung, hemmte die Lippen nicht, nicht verborgen im Inneren meines Herzens, ausgesprochen, nicht verhehlt vor großer Versammlung. Immer wieder drückt er das Gleiche damit aus. In anderen Worten, ich hab's nicht für mich behalten. Ich habe es kundgemacht. Alle wissen es, alle haben es gehört, alle wissen Bescheid. Und was hat er kundgemacht? Was hat er da verkündet, verlautet? Und die Antwort ist, die Charaktereigenschaften von Gott, wie Gott ist. Vers 10 und 11 lesen wir immer wieder diese Worte, was er verkündigt. Sei Gerechtigkeit, sei Zuverlässigkeit bzw. Treue, sei Gnade und sei Rettung. Gerechtigkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Gnade und Rettung. Und ich glaube, dass es hier nicht bloß um Verkünden mit Worten geht, sondern dass das auch ein Verkünden durch das Handeln ist, weil die Aufgabe des Königs ist ja schließlich, dass er gerecht, zuverlässig, treu und gnädig und rettend handelt, nicht nur redet, sondern dementsprechend sein Volk richtet. Und dazu wieder ein paar Bibelstellen, die einfach zeigen aus dem Leben von David, dass David eben dass das nicht bloß Worte waren, sondern dass er tatsächlich so gehandelt hat. Also wieder ein paar Beispiele. 2. Samuel 8 heißt, das ist dann im späteren Leben vom König schon, und das heißt dort, und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Er hat es gemacht. Oder 1. Könige 3, in Salomos Worte, seinem Sohn, kurz bevor der David gestorben ist, sagt der Salomo, du selbst hast dir an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, jetzt kommt's, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Jetzt wirklich gemacht. Oder noch ein letztes Beispiel. Die Geschichte, wo David den gelähmten Mephibosheth in seinen Palast aufnimmt. Das ist Gelähmter, ja, und den holt er zu sich, dass er für immer am Tische des Königs mit David isst. Und David sagt, eben kurz davor, sagt der David, gibt es vielleicht noch jemanden, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen? Ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Also wir sehen, Davids Worte aus Vers 9, seine Lust daran zu haben, Gottes Wohlgefallen zu tun, seinem Gesetz zu gehorchen, basierend auf der Treue für all das Gute, das Gott an David zu seinem Volk getan hat, das waren für David in der Tat keine leeren Versprechen. Er hat es umgesetzt, dann auch gelebt. Und da muss man was sagen, meistens. Manchmal hat das leider doch dann so richtig verbockt, wenn es um Gerechtigkeit geht. Ja, so richtig dann, also so richtig verbockt. Ja, also wir kennen den Vorfall mit dem Ehebruch mit der Bathsheba und den Mord an ihrem Mann. Der David hat den Mord veranlasst von Mann von der Bathsheba. Und das ist natürlich alles andere als gerecht und treu. Und deswegen können wir in David leider, selbst wenn es der David ist, kann man leider nicht aufs Stockerl stellen und sagen, wow, was für ein perfektes Paradebeispiel. Geht halt leider nicht. Es gibt allerdings jemanden, der das, was der David hier ansatzweise auslebte, dennoch perfekt verkörpert hat und noch immer tut. Und das ist Jesus. Er verkörpert Vers 9, Gottes Gefallen, Gottes Wohlgefallen zu tun, einzigartig, makellos, perfekt. Aus Johannes 14, ich möchte lesen, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, kurz vor seiner Kreuzigung. Jesus spricht zu den Jüngern, ja, kurz vor seiner Kreuzigung. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Das ist der Teufel, der Fürst der Welt. Und jetzt kommt's. Aber damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. So, noch einmal den zweiten Teil. Aber damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Hört sie bekannt an? Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Deine Gebote zu tun, Vater, das will ich machen. Dich liebe ich, das will ich tun. Das ist, Jesus lebt das aus, was wir im David schon ansatzweise sehen, aber bei mir, Jesus noch jetzt mit einer viel größeren Herausforderung. Es geht nicht nur um Königreich regieren. In diesem Fall ist der Wohlgefallen Gottes, wie gesagt, nicht ein Königreich gerecht regieren, sondern die Aufgabe von Jesus ist, das Gericht Gottes an der Stelle von Sündern auf sich selbst zu nehmen. Das war der Wohlgefallen Gottes, den Auftrag, den Gott für seinen Sohn Jesus gehabt hat. Und was hat Jesus gemacht damit? Was hat Jesus getan? Jesus gehorchte. Beständig. Bis ans Ende. Ja, Vers 31 noch einmal. Er gehorcht bis ans Ende. Vers 31, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Er hat es wirklich ausgedrückt. Ja, Jesus liebt also seinen Vater, vertraut ihm voll und ganz, wie wir es schon ansatzweise mit David gesehen haben. Und aus diesem Vertrauen heraus von Jesus fließt der eifrige Gehorsam, den Jesus da vollbringt, ans Kreuz zu gehen. Und das ist unaufhaltsam. Also wir kennen die Begebenheit von Petrus, wo der Petrus ihn aufhalten will und sagt, niemals soll dir das geschehen. Und Jesus zu ihm sagt, hinweg von mir, Satan. Denn du sinnst auf das, was den Menschen ist und nicht auf das, was des Gottes ist. Und wir sehen, Jesus lässt keinen Mensch ihm in den Wege kommen, um nicht den Wohlgefallen des Vaters auszuführen. Niemand hält ihn davon aus, auf die Leiden zuzugehen, um das zu tun, was seinem Vater gefällt. Und darüber können wir einfach staunen, wie beständig Jesus das macht und wie konsequent er das durchzieht, wie gewiss er sie ist. Mein Vater meint es gut mit mir. Deswegen sein Wohlgefallen möchte ich machen. Zuletzt noch zu uns. Da Gott jetzt das Fass seiner Güte für uns zum Überlaufen gebracht hat, also ich vergleiche jetzt die Situation von David. Der David hat ja lebt ja noch nicht in der Zeit von Jesus, ansatzweise Sachen gewusst von Jesus, natürlich, die Prophezeiungen, aber jetzt in unserem Vergleich müssen wir sagen, dass in unserer Situation, verglichen mit David, ist das Fass seiner Güte ans Überlaufen gekommen. Ja. Weil Gott hat gesagt, dass er selbst seinen eigenen Sohn nicht verschonen wird, uns zu geben. Und deswegen haben wir keinerlei Grund, dass wir jetzt zweifeln. Dass wir daran zweifeln, dass es Gott nicht gut mit uns meinen würde. Und er sich deswegen als vollkommen vertrauenswürdig gegen uns erwiesen hat. Da haben wir vollsten Grund dafür, fest darin zu stehen. Und deshalb haben wir im Vergleich zu David dann noch umso mehr Grund, ihm, also Gott, nun mit Freude eifrig zu gehorchen. Wenn der David das schon gemacht hat, wenn David schon so eine Anzahl von Wundertaten gehabt hat, auf die er zurückgegriffen hat und aus dem heraus schon so entschieden, was er sagt, deinen Wohlgefallen möchte ich tun, wie viel mehr Grund haben wir? Wir haben den größten Liebesbeweis, den David noch nicht so gehabt hat. Wir leben nach Jesus. Wie viel mehr Grund haben wir jetzt eifrig für Gott uns zu entscheiden und ihm zu gehorchen, aufgrund seiner beständigen Treue und Güte zu uns. Und mit der Frage möchte ich schließen. Ja. Wie steht es mit dir? Vertraust du ihm voll und ganz? Stützt du dich auf das, was er in Jesus erwiesen hat, diesen einzigartigen Liebesbeweis, wo Jesus selbst sagt, größere Liebe hat keiner als wenn er sein Leben für seine Freunde gibt. Das hat Jesus gemacht, größter Beweis. Das ist die Frage, wie steht es mit dir? Vertraust du ihm? Und machst du ihn zu deiner Zuversicht anhand dieser Zeugnisse? Und aus dem heraus verspürst du dann den Wunsch, ihm aus dieser Freude, aus dem Vertrauen heraus zu gehorchen. Eifrig sogar zu gehorchen. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Vater, wir danken dir, dass du ja wirklich so zahlreich uns Zeugnisse gibst über deine unzähligen Wundertaten, wie es der David sagt. Nicht zuletzt, das Größte dann, ja, wie du, dass du deinen Sohn nicht verschonst. Es hat dich gekostet, deinen einzigen Sohn, aber den hast du gegeben für uns. Danke, dass du uns darin so klar zeigst, dass du wirklich es gut mit uns meinst. Und so lass uns angemessen auf das antworten. Lass uns angemessen unser Vertrauen, unsere Zuversicht auf dich setzen, in dich setzen und dir jetzt auch gehorchen. Vertrauen, dass was immer du von uns fragst, es ist gut, du meinst es gut mit uns. So lass uns wirklich eifrig gehorchen dir gegenüber und deinen Wohlgefallen auch tun. Amen.